Gott ist dennoch Israels Trost. Ich habe, wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Dennoch bleibe ich an dich, Herr Jesus, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich deinen Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Amen. Fast das ganze Buch Prediger geht um einen Satz. Wir kommen gleich dazu. Dies sind die Rede des Predigers, des Sohn Davids, des Königs zu Jerusalem. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Das ist der Satz. Ich war 8 Jahre alt und ich war sehr verwöhnt. Ich war der jüngste Sohn. Ich habe 2 ältere Schwestern, die lang über mich geherrscht haben. Und ich war ihre Puppen. Und das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Meine Eltern haben mir als jüdische Junge kein Wort gesagt, dass man umgebracht sein könnte, nur weil man Jude war. Und ich wurde sehr verschont. Die meinten das gut, aber es war nicht gut. Ich dürfte nie mit dem Thema Tod zu tun haben. Ich sollte nur fröhlich sein und Baseball und Fußball spielen, das habe ich gut gemacht. Aber mit Tod, mit ernster Sache darf ich mich nicht beschäftigen. Ich war 8 Jahre alt und ich war ein sehr guter Baseballspieler, ein sehr harter Werfer. Die Palästinenser könnten mich gut brauchen, aber die kriegen mich nicht, ja. Und ich komme nach Hause eines Tages und ich hörte meine Eltern flüstern miteinander über was. Und damals waren meine Ohren besser als heute. Und es ging über eine Beerdigung. Jemand ist gestorben. Und ich ging hinauf, meine Hände zu waschen. Und ich schaute in den Spiegel und ich war wirklich ein total sehr, wir haben Lehre hier, ich war dumm, ja sogar sehr dumm. Ich könnte weder lesen noch schreiben, ich habe nur Baseball und Fußball gespielt. Meine Lehrer haben alle gesagt, es gibt nur eine Zukunft für Jaffin als Sportreporter, er kann mindestens reden und er kennt sich in Sport aus. Aber ich guckte in den Spiegel. Und ich stellte ich eine Frage, die nicht dumm war, sondern die wichtigste Frage, die überhaupt zu stellen ist, wie schaust du aus, wenn du tot bist? Und ich war erschreckt, denn ich wüsste sofort, ich kann die Frage nicht stellen, wenn ich tot bin. Und dieses Gesicht, die mich anschaut vom Spiegel her, ist nur ein Spiegelbild und es hat keine Wahrheit, es ist nur Glas. Und ich wüsste in diesem Moment, dass mein Leben sinnlos war. Denn wenn man stirbt, alles ist sinnlos geworden. Es war eine schreckliche Erkenntnis für ein Baseballspielender, total dummer amerikanischer Kind. Der Tod ist, was alles eitel macht. Denn wenn wir alles verlieren mit dem Tod, was für Sinn hat das Leben? Das Leben kann nur Sinn haben, wenn der Tod einen Sinn hat. Und der Tod kann nur einen Sinn haben, wenn das Leben einen Sinn hat. Ein klugerer Mann als ich, der große Psychotherapeut, mit wem Sie sich alle anfreunden soll, Viktor Frankl, wer kennt Logotherapie? Viktor Frankl, gut, mindestens 1. Ja, er war kluger, weil er 4 Jahre mir voraus war. Der war immer 4 Jahre mir voraus, dieser Frankl, sein Zeitgenosse von meinem Vater. Er erlebte das Gleiche mit 4 Jahren. Und er sagte, alles ist sinnlos, alles ist eitel. Und er hat sein ganzes Leben lang, wie ich, in ganz anderer Art und viel Ähnlichkeiten, nach Sinn. Und er hat Sinn in den lebendigen Gott Israel gefunden, die ihn durch 4 Konzentrationslager geführt, ohne zu hassen. Das ist ein Heiliger. Das könnten kaum einer von uns tun. Er ist Jude. Er verliert seine junge Frau, seinen Vater in seine Arme, seine Mutter alle im Konzentrationslager und nur tröstet andere. Und er weiß, der lebendige Gott Israel, den wir als Jesus kennen, der bringt Sinn im Leben. Diese Kenntnis des Eitelkeit, wissen Sie, als landeskirchlicher Pfarrer, manche, wenn ich in Norddeutschland spreche, gucken sich mich an. Ein landeskirchlicher Pfarrer, gibt das ein gläubiger landeskirchlicher Pfarrer? Ja, es gibt, hier in Schwaben gibt es viel solche. Ein landeskirchlicher Pfarrer, das Schwerste, was ich tun kann und muss, ist eine Tamtam-Beerdigung zu machen. Eine, der gehört alle die Vereine. Eine, wo die schweben mit den Fahnen über den Toten. Alle, wo sie ihn in Himmelreich preisen. Und das ist Welt. Und die Welt, wie die UNO heute, das ist Welt, ist immer übel in der Bibel. Und ich muss dann nüchterne Worte über ihn sprechen, denn ich darf niemanden im Himmel preisen und sicherlich so einmal nicht. Und ich darf niemanden in der Höhle verdammen. Das ist Gottes Arbeit, nicht meine Arbeit. Aber ich fühle mich in dieser Funktion total überfordert. Denn ich weiß, dass sein Leben total eitel war, dass er lebte für die Welt und die Welt ehrt ihn. Und ich weiß, wie es in die Bibel steht, lesen Sie Johannes Evangelium, die Welt ist immer übel, so ist die UNO, es vertritt die Welt gegen Israel, immer übel. Und ich habe das Gegenüber, also eine stotternde Frau, sie war total arm, es gibt, ihr Zimmer war gar nicht geheizt, das gibt viel Pietisten, die heizen ihr Zimmer nicht richtig. Ich bin ein Hebräer, ich brauche Wärme. Aber ihr Zimmer war absolut ungeheizt. Und sie hat nur eine Freundin, sonst niemand. Und ich redete mit ihr und wenn ich betete mit ihr, sie stottert, Vater unser. Aber ich habe gleich gewusst, das kommt nicht von Zunge, sondern vom Herzen. Und zu ihrer Beerdigung waren wir zu viert. Jesus und ich, die Freundin und die tote Frau. Und das war die schönste Beerdigung, die ich je gehabt habe. Denn ich habe gewusst, diese Frau gehört nicht Welt. Sie gehört das Gegenspieler von Welt. Sie gehört Christus. Ich glaube, das ist eine sehr zentrale Frage. Und ich glaube, wir dürfen diese Frage nicht vorbeigehen. Und das ist der Tod. Denn der Tod hat ein absolut Macht über uns. Nur das zu zeigen, je älter wir sind, ich stelle euch die Frage, wenn ihr denkt, wie das war von einem Geburtstag zum nächsten oder Weihnachten zum nächsten, als ihr 6 oder 7 Jahre alt, ging die Zeit langsamer oder schneller als jetzt? Wer meint, dass es ging schneller als jetzt? Wer meint, es ging langsamer als jetzt? Viel langsamer. Und je älter man ist, und ich bin ziemlich alt, wenn je älter man ist, je schneller es geht, ob man viel macht oder wenig macht. Die Ruheständler sind öfters in Unruhe, aber es geht immer schneller. Warum? Weil der Tod ein Magnet ist und sie zieht uns hin. Sie hat ein total Macht über uns, auch natürlich Gewöhnung. Je mehr wir gewohnt, wenn sie eine Strecke das erste Mal gehe, es kommt uns unendlich lang vor. Das zweite Mal kommt es leichter, weil man Orientierung hat. Und mit der Zeit hat man seine Routine leider. Und wir kennen die Strecke unser Leben gut. Und deswegen auch geht es schneller. Ich werde nie vergessen eine Begegnung, die ich hatte. Kurz nach der Wende, ich war an die Grenze zu der ehemaligen DDR, die immer noch DDR ist. Haben wir Leute von Ostdeutschland hier? Ja, ja, wo? Aus Dresden, ich spreche in Dresden. Kennen Sie mich von Dresden? In die Gemeinschaft habe ich geschoben, die freie evangelische Gemeinde.
Ich bin schon 26 Jahre hier.
Ja, ja, richtig. Ja, der Sachsen ist die Zentrum der Frömmigkeit in der evangelischen Deutschland heute mit Württemberg. Nach den Wende, das war 1990, ich saß im Zug, wir waren zum Sechs, da war ein katholischer Priester und vier andere und ich. Am Schluss war ich mit einer jungen Dame aus der DDR und man hat Gespräche da im Zug, auch Gespräche in Bezug zu Glauben, und sie hat sich überhaupt nicht geäußert. Ich sagte, glauben Sie an Gott? Nein. Ich habe gesagt, haben Sie keine Glaube? Nein. Dann guckte ich sie mit einem durchbohrenden Blick und ich habe gesagt, Sie haben eine Glaube und ich werde das beweisen. Und sie war sehr erschreckt, das zu hören. Ich habe gesagt, Sie glauben an den Tod. Sie sagt, was soll ich an den Tod glauben? Bin nur eine junge Frau? Ich habe gesagt, so denken Sie. Sie werden älter. Sie werden kranker. Sie werden ihr Aussehen verlieren. Sie werden ihr Gesundheit verlieren. Sie werden schwach sein. Sie werden die Schwabenalter erleben. Ich habe erklärt, warum die Schmerzenalter mit 50. Ja, und dann hat der Tod sie. Sie guckte mich mit erschreckten Augen an. Ich habe gesagt, ich bitte Sie als Vater, gehen Sie auf Ihr Knie und beten Sie den Tod an. Das ist Ihr Gott. Das ist ja für eine Schocktherapie, was nötig ist in dieser Gesellschaft heute. Sie war so erschreckt auf die Gedanken, auf den Knie zu gehen und den Tod anzubeten, dass es hat so ein ganz tiefes Gespräch geführt. Und ich habe sie übergeben an einen landeskirchlichen Gemeinschaft, Prediger, denn ich traue mich nicht, die Pfarrer heute zu Tag, denn man weiß nicht, was, wo, ob die Fleisch oder Geist sind, ja. Es gibt, und ich habe das erlebt, einen Totentanz. Wer von euch hat Totentänze erlebt? Das ist eine mittelalterliche Darstellung, die ich in Sindelfing erlebt habe, für vielleicht 20 Jahre. Ich werde euch zeigen, wie das geht. Das ist nicht aufgenommen, oder? Ja, aber das mag nicht. Meine Stimme wird laut. Wenn ich fallen, wenn ich der Tod spiele, okay, dann hat man eine laute Stimme. Ja, da kommen, da ist der Tod. Na, ich kann der Tod nicht spielen. Er muss mindestens 2 Meter. Er muss stark und sehr bewusst. Und er hat ein kreideweiches Gesicht und er ist in Schwarz angezogen. Und der Tod kommt raus und da kommt eine Milchmädchen, das ist mittelalterlich, ja, Milch, sie verkauft Milch, Milch. Wollen Sie Milch? Und der Tod guckt sie an und sagt, nein, ich will sie. Sie hat geglaubt, er wird sie Pferde weiden. Sie geht weg. Er sagt, nein, sowas will ich nicht. Ich habe was anderes vor. Er nimmt ihr im Moment, wenn er berührt, der Hand, ist sie schlaf. Und nimmt sie weg. Und dann kommt ein Bettler. Ah, was für eine Welt ist das? Entschuldigung, das ist Bettlersprache. Was für eine scheiße Welt das ist, würde Liebe nicht in so einer Welt leben. Ah, oh, das ist unmöglich. Liebe würde ich tot sein. Und dann erscheint der Tod und sagt, ich kann behilflich sein. Und der Bettler guckt. Der Tod guckt ihn an. Und plötzlich weiß er, mit wem er zu tun. Bettler sind klug, als man denkt. Die haben viel Lebenserfahrung. Und er nimmt ihn und nimmt ihn weg. Und dann kommt der Kaiser. Mit einem großen Kreuz und aller Seiten. Er trifft den Tod. Er sagt, verbeuge dich für mich. Ich bin der Kaiser, ihr Kaiser. Und der Tod antwortet, ich verbeuge mich für niemand. Und dann fängt der Kaiser an, ein bisschen unruhig sein. Er sagt, ich hole meine Leute. Die werden dich umbringen. Mich umbringen? Wie soll das geschehen, dass jemand mich umbringt? Ich bin da, für dich gekommen. Und dann plötzlich weiß er, das ist der Tod, mit dem ich bin, und er ist hinterher. Liebe Bruder und Schwester, das ist Wirklichkeit. Und wenn wir diese Wirklichkeit nicht wahrnehmen, dann haben wir keinen Sinn, was Leben ist. Leben bedeutet Tod. Und Tod bedeutet Leben. Und es gibt nur eine Antwort auf diese Frage, dass Leben einen Sinn hat. Ob wir ein Bettler oder ein Kaiser, ob wir ein Genie sind oder ein ganz durchschnittlicher Mensch. alles wird genommen mit dem Tod. Das ist sehr schwer für mich zu sagen, aber äußerst schwer, weil ich bin ein glücklicher Mensch. Ja. Es gibt sogar in einem meiner neuen Bücher hier, Jaffens Begegnung mit der Psychoanalytiker. Ich gehe zu der Psychoanalytiker und der fragte, was ist Ihr Problem? Ich habe gesagt, ich habe kein Problem, deswegen komme ich zu Ihnen, weil Sie sind sehr fähig, Probleme zu finden. Und ich finde es nicht normal, keine Probleme zu haben. Jeder hat Probleme, aber ich habe keine und das ist nicht normal. Sie werden mich helfen, Sie werden Probleme für mich schaffen. Ja? So ist es mit der Psychoanalytiker. Ich habe alles, was man haben will im Leben. Ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Sie sehen eine der wenigen wirklich glücklichen Menschen in der Welt. Ich habe eine wunderbare Frau. Ich habe nicht verstanden, als der Papst heilig und selig sprechende Menschen, dass meine Frau nicht mindestens selig gesprochen war, dass sie mir 43 Jahre ertragen hat. Aber das hat sie es nicht gekriegt. Ich habe genau zugehört, ob nicht meine Frau irgendwas heilig oder heilig das, ne? Mit so einer. Eine wunderbare Frau. Ich habe eine wunderbare Berufung. Ich gehe Land auf und ab als Dorfreisender, wie ich mich vorgestellt habe. Das bin ich, ein Dorfreisender. Ich gehe dort von einer Gemeinde. Ich komme gerade von Korntal, von der Brudergemeinde und dann Friolsheim und dann hier und dann bin ich, ich weiß nicht wo. Ich kann nicht zurückschauen, nur vorwärts schauen. Ich bin als Dichter in allen Nachschlagwerken und vielleicht an die Grenze zu einem Durchbruch zu Ruhm, was nicht gut für mich wäre. Liebe, dass man zuerst stirbt, wenn man berühmt ist. Das ist die richtige Weg. Aber es gibt sehr zentrale Kritiker, die sehr stark Interesse an meiner Dichtung haben. Ich habe Liebe zu großer Musik, zu Heiden, wie es steht in der Bibel, Heiden und die Juden. Ja, und zu anderen Komponisten. Ich habe Liebe zu großer Malerei. Ich mag Kunstführung, Land auf und ab, Kunst als Verkündigung, dass die Augen aufgemacht. Ich habe alles, was man haben will. Aber ich will nicht die andere Seite nennen. Wissen Sie, wer Mr. Bean ist? Wer kennt Mr. Bean hier? Wer kennt ihn nicht? Ja, ein paar kennen ihn nicht. Die meisten kennen ihn. Ich habe erlebt, vier junge Leute in dieser Alter kommen zu mir unabhängig voneinander bei anderen Vorträgen und sie sagen, Herr Pfarrer, Sie schauen wie Mr. Bean aus. Ist das so? Sie schauen wie Mr. Bean. Ich habe keine Ahnung, weil ich keinen Fernseher habe. So, ich gehe zu einem jungen Mann bei dem Bruderbund in Ruid, wo wir übernachtet und fragt, haben Sie Kassette von Mr. Bean? So, ich schaue diesen Mann an und ich bin erschreckt. Es war ein Selbstbildnis von Jaffin. Ja, ich absolut erschreckt, dass jemand so sein könnte wie ich. Und meine Frau hat gleich gewusst. Sie sagt, David, du schaust nicht nur wie Mr. Bean aus, du benimmst dich wie Mr. Bean. Ja. Aber dieses Problem ist mein Problem, aber ich bin ein total glücklicher Mensch. Ich muss alles aufgeben. Ich habe große Angst, dass meine Frau vor mich stirbt. Denn ohne meine Frau komme ich nicht zurecht. Ich habe gelernt, Frühstück zu machen. Mehr kann ich in dieser Welt nicht machen. Ich kann Vorträge halten und Gedichte schreiben, aber viel anderes kann ich nicht tun. Solange meine Frau lebt, geht es okay. Deswegen bete ich jeden Tag, das sollen sie für mich auch beten, dass ich sterbe vor meiner Frau. Das würde wichtig sein. Es ist ein schrecklicher Gedanke für mich. Meine Ärztin sagt, Blutbild vollkommen. Ja, es ist schlimm. Schlimm. Alles habe ich. Und deswegen habe ich alles zu verlieren. Aber alles. Und alles ist ganz eitel. Das bedeutet, wir stehen für ein Problem. Und dieses Problem heißt Tod. Denn Eitelkeit bedeutet die Glaube, dass ich in dieser Welt wie ich bin, und jeder Mensch muss sich selbst bejahen, dass ich in dieser Welt von Bedeutung bin. Ich muss mich selbst bejahen, sonst kann ich nicht mit mir selbst leben. Das ist manchmal schwierig, die Mr. Bean in mir. Ich sage zu meinen Konfrontierten, meinen Konfirmanden, wer von euch will eine andere Person sein? Ich meine nicht die Gaben, ich meine, sie geben sofort auf.
Ihr Person, Ihr Geschichte, Ihr Wahrnehmen und nehmen ein anderer an. Wer das bejaht, ist selbstmordgefährdet. Und wenn die das sagen, dann weiß ich, dass ich brauche eine gute Gespräch mit dieser Person. Wir müssen uns selbst bejahen, in dieser Welt zu bestehen. Und wir haben merkwürdige Arten, uns selbst zu bejahen. Der Bettler bejaht sich selber. Man findet immer was und immer die Gaben, die wir haben, sind die wichtigen Gaben. Das erleben wir so in den Gemeinden heute. In dieser Gemeinde, die besondere Betonung ist, was ich machen kann, nicht was die andere machen kann. Das ist ein sehr großes Problem heutzutage. Wir müssen aber uns selbst bejahen, zu einem gewissen Grad. Aber dieses Selbstbejahen bedeutet Leben bejahen. Und Leben bejahen bedeutet die Erkenntnis, dass ich sterben muss und dieses Selbstbejahen zu Ende kommt. Dieses Spiegelbild gibt nicht mehr. Deswegen die ganze Geschichte, mich, die Heilsgeschichte der Bibel, alles hängt von einer Frage ab, der Tod. Und wenn es keine Antwort auf diese Frage gibt, dann ist der Leben nicht wert zu leben, weil wir geben alles auf. Deswegen bin ich Christ geworden. Das ist einer der zentralsten Gründe dazu. Weil Jesus von vorne heran hat einen Auftrag. Vielleicht die größte aller Male, mindestens Dürre hält ihn für die größte aller Male, der heißt Giovanni Bellini, hat sicherlich die größte Darstellung in die ganze Geschichte, noch größer als Grünewald, von Mutter und Kind. Ein fantastisches Bild, die hängt in die National Gallery in London, die wichtigste Kunstmuseum der Welt. Da sitzt Jesu auf seinem Mutterschoß und er ist buchstäblich tot. Und die Mutter betet ihn an in Form ein Pietà, in Form, die Michelangelo berühmt gemacht. Sie betet den toten Jesus an. Und Jesus ist ein Säugling. Das ist genial. Das bedeutet, Jesus ist geboren, für uns zu sterben. Sein Sinn kommt mit dem Tod. Das ist ein Zielsetzung. Keiner hat das besser gekannt als Bach und vor allem Schütz. In die erste Satz, die Matthäus-Passion, die viel zu lang ist für meinen Geschmack, es sollte eine halbe Stunde früher geendet sein, aber die erste Satz ist fantastische Musik. Die Dramen. Jesus geht, den Tod zu töten. Und Schutz, der sicherlich Bach ebenbürtig ist, in die letzte Satz, die Johannes-Passion, ein total innerlicher Adagio. Jesus hängt am Kreuz, der Tod ist besiegt. Nur dieser Einsatz, diese eine Wirklichkeit macht das Leben sinnvoll, sonst ist der Leben sinnlos. Eine gute Professor, da gab im alten Zeit, es gibt auch heute BH, ein guter Theologieprofessor hat ein Wort gemünzt, Kreuz ist der Mitte der Zeit. Und das ist zentral mit Predigt, es geht um Zeit. Denn das ganze Alte Testament geht in Richtung Kreuz. Isaac, der trägt den Holz auf seinen Rücken und geopfert sein soll. Der zweite Buch Mose mit Passa, der dritte Buch Yom Kippur, das ist alles Vordeutung von Kreuz. Auch in Psalmen, die eine Person, die den Tod übergeben, das kommt an mehrere Stellen in den Psalmen. Und diese Kreuz, wenn die erreicht ist, ist Leben für dich und für mich. Nur in Christi Tod ist Leben, sonst ist Leben sinnlos. Und dieses Kreuz, die ganze Geschichte geht von das Kreuz auf. Mitte der Zeit, bis der Wiederkunft Jesu und die Erlösung Israel und die Entrückung, ich glaube vorher, von der Gemeinde, 1. Thessaloniker 4. Kreuz ist Leben. Leben aus dem Tod. Leben und Tod eine Einheit, die nicht zu trennen ist. Und der Mensch kann keine Antwort von sich aus machen gegen den Tod. Keine Philosophie gibt eine Antwort. Keine Historiker gibt eine Antwort. Keine Wissenschaftler kann eine Antwort geben. Der große Sir Herbert Butterfield, einer der größten Historiker des 20. Jahrhunderts, das war der Anfang meiner Doktorarbeit, fing mit einem Satz Mann über seine Vergangenheit, Man on His Past, ein großer Cambridge-Professor, er sagte, ein tiefgläubiger Methodist, er sagt, alle Wissenschaften argumentieren in einen Kreis, wenn sie glauben, dass Wissenschaft die Hauptfrage des Lebens antworten können, weil sie können den überhaupt nicht stellen. Schöpfung? Das ist so ein Streit und so ein dummer Streit. Urknall. Auch wenn es ein Urknall gegeben, die Frage ist, wenn nichts kommt, nichts, wo kommt das? Man kann das nicht erklären. Es muss Gott geben, es muss ein Urheber vom Leben sein. Liebe, wissen Sie, als ich in meine Gemeinde kam, die erste Trauergespräch, das fing nicht so gut an, denn mein Deutsch war nicht so gut und ich habe gesagt, das Trauergespräch wird Montag stattfinden. Das war kein guter Anfang, ja. Ich habe die Liebenden eine weiche Sofa geboten, sehr schön, und die halten die Hände und gucken einander mit diesen schönen Blicken an. Und ich frage, ihr seid Profis, ihr seid Liebende, sag mir, was das ist. Ich weiß selber, weil ich bin auch ein Liebender. Und wir machen eine Liste. Und jedes Mal frage ich, ist das Liebe? Und sie sagen, nein, es ist mehr als das. Und am Schluss sage ich, was ist mehr als alle seine Teile? Ja, das ist ein Rätsel, das ist ein Geheimnis. Und dann habe ich gesagt, und sie haben zueinander gesagt, das wäre schön, wenn wir einander lieben. Nein, das haben wir nicht gesagt, Herr Pfarrer. Wo kommt dann die Liebe? Es ist irgendwo zu uns gekommen und jetzt kommt es von uns. Was nennt man, was zu uns kommt, was man nicht erklären kann, von wo? Das ist ein Geheimnis. Und dann habe ich gesagt, deswegen werden sie heiraten unter dem Kreuz, weil da ist die Geheimnis der Liebe. Denn dieser Mann hat gesagt, ich bin die Liebe, in total Hingeben für uns, in total Versöhnung, in und doch für uns. Liebe ist absolut wissenschaftlich unerklärbar. Es gibt ein amerikanisches Sprichwort, nur ein Narr wird uns sagen, was Liebe ist. So ist es mit Identität, das will ich heute nicht behandeln, und auch der Sinn in Leiden und Tod. Alle zentrale Fragen kann nicht wissenschaftlich beantwortet. Es sind nur die zweitrangigen Wissenschaftler, die glauben an Antworten. Oder die überheblichen. Wo gibt eine Antwort, fragt Butterfield, der große Wissenschaftler. Er sagt, die Dichter, die Künstler sehen tiefer als die Wissenschaftler. Ich bin beides, und er hat sicherlich recht, weil wir gehen in die Nerve, das Erlebnis. Aber das ist keine Erklärung. Das ist ein Nachempfinden, das ist kein Erklären. Und dann sagt er, die wirkliche Antwort findet man nur in der Bibel. Deswegen bin ich hier und deswegen bin ich gläubig. Ich werde längst Professor für neuere Geschichte. Mein Professor wollte mich als sein Nachfolger. Ich habe ihm gesagt, ich höre auf mit Wissenschaft, weil Sie können die Schlüsselfrage des Lebens nicht antworten. Nur eine kann das tun, und das ist Christus. Wir haben auch ein Mensch, der Tod ausgelacht hat. Können Sie sich vorstellen, der Tod auszulachen? Wer weiß, wer hat der Tod ausgelacht? Er hat gelacht. Tod, wo ist dein Stachel nun? Das ist ein prophetisches Spottlied. Paulus, du hast keine Macht über mich. Ich verstehe nicht, warum Beerdigungen so gemacht sind wie hier. Die einzige Volk, die Beerdigung richtig mag, ist in Irland. In Irland schreibt man mit ein R, nicht mit zwei R's. In Irland, wenn ein Gläubiger stirbt, ist ein großes Freudefest. Er ist jetzt eine bessere Person, seine ganze Schuld ist frei, in eine bessere Welt lebt er. Ich habe angeordnet, wenn ich sterbe, es wird ein großes Freudefest. Ich verstehe, das wird psychologisch für meine Frau und andere sehr schwer. Für meine Feinde werden sie sowieso sich freuen. Aber ein Freudefest, weil wenn ich harre bis ans Ende und Gott Mr. Bean in sein Himmelreich haben will, dann bin ich erlöst, erlöst von mir selber. Das ist die größte Erlösung, erlöst von meiner eigenen Sünde, meiner eigenen Verfehlung, meiner eigenen Schwäche. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. Und wenn er das Wort ganz er zielt auf Tod, weil Tod ist ganzheitlich. Es nimmt uns ganz hin. bitte lernen Sie nicht die griechische Art von Tod, dass die meisten Christen glauben, der Körper bleibt hier und die Seele geht im Himmel. Das ist absolut unbiblisch. Wenn ich sterbe, mein Körper und mein Geist bleiben hier bis die Auferstehung zum Gericht. Und dann kommt die Frage, und das war sehr wichtig in Friosheim gestern Abend, ein ganzer Hauskreis hat mit dieser Thema beschäftigt und fand keine Antwort, weil sie keine Ahnung haben über Zeit. Zeit, ein zentrales Thema hier. Die haben gesagt, wie kann es sein, dass Stephanos gleich in den Himmel geht und wir können vielleicht 100 Jahre warten im Tod, weil es alles gleich. Der Moment, wenn ich sterbe, hört die Zeit auf. Ein Sterbender weiß nicht von Zeit. Sicher, die Zeit geht für die Lebendigen, aber nicht für den Sterbenden. Das nächste Sekunde, was ich weiß, ist die Auferweckung zum Gericht. Und ich komme mit meinem alten Sünde und mit einem neuen Leib. Nicht, dass die Seele im Himmel, das ist Platon, das ist griechisches Denken, das ist absolut unbiblisches Denken. Alles ganz eitel, sprach der Prediger, ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von aller seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Und jetzt kommt die geschichtliche Frage, und ich bin Historiker, und das ist ein Thema, die mich sehr interessiert, denn die großen Historiker der modernen Zeit waren vor allem Deutsche. Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde bleibt aber immer bestehen. Und was er sagen will, ist total gegen die Auffassung Historismus, die Auffassung, es ist sinnvoll, jede Epoche ist eine Weiterentwicklung, die Gedanken des Fortschritts. Und man hat geglaubt im 18., 19. Jahrhundert, so ist es. Wir werden ein fortschrittlicher Sinn in die Entwicklung der Geschichte. Durch Wissenschaft, durch Technologie, durch Jesu, die liberale Jesu als guter menschlicher Vorbild, ethisch und moralisch, das ist die Liberaltheologie. Eine gute Mensch, eine ideale Mensch. Alles geht aufwärts, bis Gott ein Zeichen handelt, macht, die Historiker, die säkuläre Historiker nie verstanden hat. Er bringt alles zum Stillstand, Amman, in der Ersten Weltkrieg. Statt Fortschritt gibt nur Stillstand. So schlimm war der Kampf da, dass 50 Jahre lang gab es Stellen, wo nichts gewachsen ist. Viel schlimmer als Hiroshima oder Dresden. Viel schlimmer. 50 Jahre lang gab es Stellen. Es gibt eine Geschichte, eine wahre Geschichte von einem Deutschen, die auf einen Bahre getragen wird. Und er geht irgendwo, fällt er runter und er geht 8 Meter tief in die Erde. So weit war die Erde gemacht. Und nicht nur ist es Stillstand, sondern die Persönlichkeit geht verloren. Denn ich stehe hier eingegraben, jetzt bin ich ein Schwabe, Sie merken alle von meiner Aussprache, dass ich Schwäbische fahre, oder? Das merken Sie alle, ja? Und ich bin Schwabe und da ist ein Bayer, die drei Besonderheiten in Deutschland, die Schwabe, die Bayer und die, bei allen, die Sachsen, ja, mit der Könige, ja, ich kenne das gut, ja, ja. Hier sind die drei. So, hier bin ich bin der Schwabe, da ist ein Sachse, da ist ein Bayer neben mir. Da nennt man die heute Deutsche, aber die sind wirklich Bayer, Sachsen und Schwaben, ich weiß das wohl. Und da sind andere, die sich Deutsche nennen und Österreicher. Und auf die andere Seite, da sind Franzosen, weggekommen, Engländer. Ich bin eingegraben in einen Krieg ohne Bewegung. Und ich sehe nicht, auf wen ich schieße. Und er sieht mich nicht. Und ich weiß nicht, ob ich ihn treffe und wenn ich ihn treffe, wer er ist. Die Persönlichkeit ist weg. Die Identitätskrise, das ist ein Lieblingsthema von mir, das wird heute nicht das Thema. Der Mensch verliert seine Identität. Ich bin nur Kanonenfutter. Es spielt keine Rolle, ob ich ein demokratisches oder autoritärisches Land komme. Ich sehe nicht, auf wen ich schieße. Er sieht mich nicht. Ich bin kein Person. Und er ist kein Person. Könnte sein, dass ich ihn treffe, könnte sein, dass ich ihn nicht treffe. Ich weiß es nicht. Ich bin nur Kanonenfutter. Es spielt keine Rolle. Die große Demokratie und das, ich habe nichts gegen Demokratie. Wie Platon und Churchill sagen, es ist ein notwendiges Übel, nicht ein positives Gut. Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Ja, er hat recht gegen die deutsche Historismus, die große deutsche Historiker. Es gibt keine Entwicklung in die Geschichte. Wenn überhaupt eine Entwicklung, eine Rückwärtsentwicklung. Kein Jahrhundert hat Auschwitz, Stalingrad und so weiter. was hinter uns liegt in dieser Art, in die Brutalität unserer Zeit. Wir sehen keine Entwicklung, dass es geht immer vorwärts. Nur eine Wiederholung. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihrem Ort. Das ist schöne Poesie, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Alles in ein ewiger physischer Kreislauf. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, haben die Rabbiner gesagt, wir brauchen dieses Buch nicht in das jüdische Kanon. Wissen Sie das? Was wissen manche Theologen? Das Buch der Prediger, welches eine der tiefsinnigsten Bücher überhaupt, war sehr umstritten, weil ihre Vorstellung von Geschichte, Heilsgeschichte, wir kommen mehr dazu jetzt, es geschieht nichts Neues unter der Sonne, ein berühmter Satz, ihre Vorstellung von Heilsgeschichte ist wieder biblisch, gegen das Biblische. Denn dieser ewige Kreislauf in Heilsgeschehen spricht gegen die Bibel. Die Bibel redet von ein fortlaufender Heilsgeschehen. Und wir Christen wissen das noch besser als die Juden. Reden wir über das Messias-Verständnis. Einer wird kommen, den Schlange seinen Kopf zu zertreten. Die erste messianische Aussage, die allgemeinste möglich. Dann wissen wir, aus welchem Volk er kommen wird. Abraham, durch dich würde gesegnet. Dann wissen wir, aus welchem Stamm er kommen. Juda, dann wissen wir, aus welcher Haus und Geschlechte Davids, 2. Samuel 7 und bei Psalm 22 und das Jesaja-Evangelium wissen wir alles über ihn. Ein fortlaufender Offenbarung von geschichtlicher Entwicklung. Heilsgeschichtlich, nicht menschengeschichtlich. Das geht. So, aber heilsgeschichtlich. Und deswegen dieser Vorstellung, dass alles in ein ewiger Kreislauf ist, eher eine östliche, buddhistisch-hinduistische Auffassung und widerspricht der Bibel. Und deswegen, wegen dieser Aussage, die mündet sich, geschieht nichts Neues unter der Sonne, war lang überlegt unter die Rabbiner, ob dieses so tiefsinnige Buch akzeptiert wird, weil sie widerspricht das Heilsverständnis. Auch nur am Schluss kommt mehr hier. Alles Reden ist so viel Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das ist eine sehr, sehr zweideutige Sache. Ich denke an die Talkshows. Im Moment, wenn ich eine Talkshow sehe, mache ich sofort aus. Das ist Quatsch und Gespräch und eine verlorene Zeit. Ob das die Christen sind oder wie sie alle heißen, ich habe keinen Fernseher, aber ich sehe Nachricht, wenn ich unterwegs bin. Das ist alles Gespräch. So macht man die Politik. Ein SPD-Mann macht einen Vorschlag, ein anderer widerspricht, ein anderer widerspricht den und man redet 2 Monate lang und nichts geschieht. Das ist Geschwätz. Ich hoffe, dass Sie hier sind, dass Sie nicht Geschwätz hören. Dass sie von Heilsgeschichte hören, denn das ist nicht Geschwätz. Alles Reden ist so viel Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Aber das hat auch eine positive Seite. In das Reden kommen wir, wenn wir wirklich ernsthaft und tief reden, kommen wir zu einem besseren Verständnis von uns selbst und von anderen. Das ist eine Frage, wie man redet. Smalltalk mache ich nie. In meinem Leben habe ich nie Smalltalk gemacht. Wenn ich rede, dann geht es nur um ernste Sache oder lustige Sache. Die sind auch ernste Sache. Geschon ist ein sehr ernster Mann und er ist sehr lustig. Aber Smalltalk ist sinnlos. Reden über Wetter, reden, wie man reden soll. Entweder redet man über wesentliche Sache oder schweigt man. Und die Quelle des Missverständnisses in die Sprache, Saint-Exupéry, der ein gläubiger Christ war. Denn wissen Sie, wir Pfarrer erleben merkwürdige Sachen. Ich versuche ungeheuerlich genau, ob Englisch oder Deutsch, mich auszudrücken, das ist nicht zweideutig. Und es wird trotzdem öfter zweideutig. Es ist fast unmöglich, etwas zu sagen, der nicht möglicherweise andere bedeutet. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich halte einen Vortrag jetzt über Isaac, der durchschnittliche Gläubige. Und meine Frau, die kennt die Geschichte, die deutsche Sprache, das kenne ich nicht. Ich kenne die deutsche Sprache, aber nicht die Geschichte. Sag, weißt du, David, durchschnittlich in Englisch, average, ist weder positiv noch negativ, aber durchschnittlich auf Deutsch ist ein Negativer. Wie soll ich das wissen? Es ist übersetzt als average. Und average in Englisch ist weder positiv noch negativ. Es ist Durchschnitt, ja? Hier hat es Negative. Und so, ich bin in Verlegenheit. Ich halte diesen Vortrag und ich sage, wir sind alle durchschnittliche Christen und die Leute sind beleidigt. Meine Sekretärin hat neulich, als wir einen Gruppe von Frauen trafen, als ich in Mamsheim vor 2 Tagen war, sie sagt, David, gewöhnliche ist besser. Ich sage, der gewöhnliche Gläubige. Das hat keinen Nebengeschmack. Gewöhnliche, oder? Das bedeutet, wir ständig missverstanden. Und wissen Sie auch, warum wir missverstanden? Weil die Leute wollen bestimmte Dinge hören. Wenn wir die Zeitung lesen. Ich will bestimmen, dass Bush gewinnt. Was er gegen die ganze deutsche Presse und so, weil ein Christ ist. Er betet immer. Und er ist gegen Abtreibung, er ist gegen Homo-Ehe, er ist gegen Stammzell. Und er ist ein grundsätzlicher Christ. Er hat Fehler gemacht. Aber dieser andere Mann mag ich überhaupt nicht. Aber so, ich lese jetzt immer die gute Sache über Bush, was in Deutschland fast nie passiert. So, ich muss lang lesen, bis meine Augen schlecht werden davon. Und die andere, wenn es fängt über Kerry, was positiv, das lese ich nicht. Wir lesen sehr selektiv. Und wir hören sehr selektiv. Und Leute kommen von Predigen zu mir und stellen Fragen, wo es klar war, dass sie nicht verstanden, was ich sagte. Es könnte aber sein, dass ich mich nicht so ausgedrückt, dass sie das verstehen. Das ist ein sehr wichtiges Problem mit Sprache. Der Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Das ist auch zweideutig. Lassen wir mit dieser Aussage, weil diese sehr zentrale Aussage, ich freue mich an die Schöpfung. Und ich kann mich niemals satt sehen an die Schönheit der Natur, an was die Schöpfer Gott uns gegeben. Und das ist sehr positiv. Und ich sehe zum Beispiel, es gab ein sehr schönes Bild, als ich Vorträge irgendwo in Bayern hielt, dabei in mein Schlafzimmer ein Baum zu 4 verschiedenen Jahreszeiten. Das ist ein relativ bekanntes Bild, ja? Und der Baum ist total anders. Und das bewegt mich. Die Augen niemals satt, die Ohren niemals satt, kann sehr positiv, dass man lernt immer wieder Neues, wenn man die richtigen Leute hört. Aber es könnte genau negativ sein. Dass man überflutet ist von Bildern, wie am Fernseher, und überflutet von Worten, dass man keinen Sinn, keine Orientierung mehr hat. In diesem Zusammenhang will ich euch Anteil nehmen an eine neue Entdeckung von mir, das niemand hier je gehört hat, weil niemand redet so. Es geht über die Glaubensbekenntnis und die Beziehung zu dem Schöpfer Gott. Die Glaubensbekenntnis ist falsch. Und ich werde das beweisen. Und jeder Pfarrer, gläubige Pfarrer, der nimmt nur meine Hand und stimmt zu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Es geht über Hören und Sehen. Es geht um die Schöpfung, die Gott uns gegeben hat. Vor allem Sehen hier. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Punkt. Und dann so viel über Jesus. Glauben Sie, dass Jesus wichtiger ist als Gott, Vater? Jesus werde da empört sein über die Glaubensbekenntnis. Ich sage euch, wer hat der Heilsweg Jesus inszeniert und vollendet? Der Vater. Also hat Gott Vater die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das steht in meiner Bibel, nicht wahr? Wer holt Jesus aus dem Tod? Rembrandt, der ein Genie von Verkündigung in die alte Pinakothek, wo ich öfters Führung mache. Und das hat mir auf diese Themen gebracht. Öfters sind Maler, nicht Theologen. Jesus sitzt im Grub, nicht wie bei Grunewald in seiner Gloria, das kommt später. Er sitzt im Grub, nachdem er auferstanden ist und ist schuldlos. Er ist auferstanden und ist schuldlos, ja. Er wartet, bis der Vater ein Engel schickt und dieser Riesenfels wegbringt. Und dann darf er zu seiner Gloria gehen. Gott Vater ist die A und O des Heilgeschehen Jesus, die Jesus austrägt. Ich will nicht schmälen, was über Jesus sagt. Ich will nur vergrößern, was über Vater sagt. Die Rückkehr Israel am Ende der Tag. Wir sind hier in einem Werk, die sehr, und ich bin sehr dankbar, mit Israel zu tun. Wer hat Israel zurückgebracht am Ende der Tag? War das Jesus oder der Heilige Geist? Nein, das ist Gott Vater. Gott Vater ist der Herr der Heilsgeschehen. Und das ist die wichtigste Aussage über Gott überhaupt. Der Glaubensbekenntnis soll ungefähr sein. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmel und Erde. Der Herr ist das ganze biblische Heilsgeschehen, sein Anfang und Ende, die in aller zentralen Predigen in die Bibel bestätigt sind. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Jede Predigt in der Bibel, ohne Ausnahme. Salomo bei der Einweihung der Tempel, Petrus zu Pfingsten, Stephanus bei seinem Märtyrtum. Jede Predigt und Hesekiel ständig ist immer heilsgeschichtlich. Das Wesen Gottes ist Heilsgeschichte. Und Jesus definiert das so, und ich werde euch nicht mit Psalm 22 jetzt, aber er definiert genau das gleiche Schöpfung und Heilsgeschichte. Und das steht nicht in der Glaubensbekenntnis. Und wissen Sie, wohin das führt? Zu Antisemitismus. Das ist einer der Wege, die Juden, ihr Gott Vater, aber wir haben in Jesus der richtige Gott Vater, so ungefähr. Immer ein mehr und mehr Entfernung. Niemals in der Bibel. Es gibt keinen Antisemitismus im Neuen Testament. Und ich werde euch das zeigen. Die schlimmste Aussage, die scheint sehr antisemitisch im Neuen Testament ist, ihr glaubt, ihr seid die Kinder Abraham. Nein, ihr seid die Kinder des Teufels, sagt Jesus zu den Juden. Das klingt schrecklich. Nur, er sagt genau das Gleiche zu Petrus. Als Petrus sein Leiden nicht versteht, er sagt, weg von mir, du Satan! Du verstehst nicht den Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Leiden. Antisemitismus, die Juden haben ihr Gottvater. Wir haben in Jesus im Grunde genommen der wahre Gottvater. Wohin führt das? Nach Auschwitz. Denn in Auschwitz haben wir Jesus hingebracht. Ich habe auch Erzählungen geschrieben. Ich habe Jesus in Auschwitz gesehen. Er ist Jude. Petrus, Paulus, die sind alle Juden. Mit Ausnahme von Lukas. Ja, aber das ist, wo das hinführt. Und die Kirche hat im Allgemeinen passiv mitgemacht. Wir müssen so ein neues Verständnis Gott Vater. Und ich sage euch noch eines. Diese Auswirkung Gott nur als Schöpfer ist absolut unlogisch. Schauen Sie, ich kann sehr hart werfen, vielleicht nicht mehr. Und ich kann sehr weit werfen. Wenn ich einen Stein nehme und werfe das, und das ist ein unsinniger Tag, es hat viel.
Ist es gut für meinen Arm, dass ich was manche mal, ja? Ja, das ist gut für meinen Muskel. Ich kann weit werfen, genau werfen, ästhetisch. Glauben Sie, dass Gott die wichtigste Entscheidung, die je gemacht hat, die Schöpfung, ohne Schöpfung gibt kein Kreuz und auch befehlt, dass er das macht ohne Konsequenzen? Nach der Glaubensbekenntnis ist das so. Und was führt zu Deismus? Die Auffassung, die viele Leute glauben, es muss einer irgendwo ein Supergott geben oder irgendwas, der das einfängt, aber dann läuft alles von selber. Es läuft nicht von selber, denn es geht in das Heilsgeschehen. Und alle Predigten der Bibel gehen zum Schöpfung und Heilsgeschehen. Sie gehören zueinander.
Auch als Dichter bin ich entsetzt über diese Betonung Noah. Als Schöpfung, als ob Schöpfung was Niedriges und die Heilung in Jesu das Einzige sind. Wir sind nicht Engel. Sind wir hier geboren als Engel? Wir leben hier auf Erde. Und das ist eine Tatsache, oder? Gibt jemand hier, der seine Flügel dabei? Deswegen grüße ich die Leute, immer zu schauen, ob sie ihr goldene Flügel der Cherubin oder die silberne von der Seraphim mitgebracht haben. Wir sind Menschen und wir leben hier auf Erden. Sicher, das Heil in Christus ist das Zentrum und das Mitte. Aber die Schöpfung, ich genieße die Schöpfung. Und ich hänge nicht, man genießt mit einer Kenntnis, wer wir das aufgeben. Aber ich habe das Recht zu genießen. Wir haben im Pietismus diese alte Auffassung, über Sexualität redet man nicht, das ist was sehr Schönes in der richtigen Zusammenhang in der Ehe. Essen, ich habe für 10 Jahre gesagt, wenn man will, 5 Pfund abnehmen, sage ich zu meiner Frau, gehen wir so ein pietistische Bibelheim. Das kann ich nicht mehr sagen, denn das Essen hat sich besser gemacht. Ja, ja. Wir leben mit einem Körper, ob man, und je älter wir sind, je mehr wir das merken, dass wir einen Körper haben. Dass unser Körper, dass ich muss hinlegen und schlafen. Ich sage zu meiner 96-jährigen Mutter, die total topfit ist, sie ist von der Polizei eingeholt vor ein paar Jahren, als sie mit 100 km/h durch ein geschlossenes Ortschaft geflitzt ist. Ich sag zu meiner Mutter,
Mutter, ich bin alt geworden.
Sie ist 30 Jahre älter als ich. Ich sag, was ist los, David? Mutter, ich muss mich zweimal im Tag hinlegen. Sie sagt, es ist nicht so schlimm, David, ich muss mich einmal im Tag hinlegen. Ja? Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder und es geschieht nicht Neues unter der Sonne. Das ist falsch. Das ist falsch und es muss als falsch genannt. Alles ist neu unter die Sonne. Geschichte wiederholt sich nicht, das weiß jede Historiker. Es gibt Toppen, die wiederholen. Aber jeder Zusammenhang ist neu, auch in unser Leben. Wir können unsere Fehler wiederholen, aber in ganz anderen Zusammenhang. Und das macht es neu. Eine absolute Wiederholung von etwas gibt fast gar nichts. Viktor Frankl, der Große, sagte, jeden Tag ist der erste Tag meines Lebens. Jeder neue Tag, es ist neu. Martin Buber sagt das Gleiche, und das ist sehr wichtig. Ich sehe neue Dinge. Jeden Tag schreibe ich neue Gedichte, heute 13 Gedichte. Ich sehe ganz neue Dinge, die ich vorher nie gesehen. Wenn ich immer das Gleiche gesehen, würde ich nicht neue Gedichte schreiben. Geschichte wiederholt sich nicht. Es gibt Krieg, es gibt Sünde, es gibt Hass. Diese großen Dinge wiederholen, aber immer in andere, neue Zusammenhänge. Und das ist auch das Positive und das Heimtückige zugleich. Positiv, indem wir neu sehen, genießen und verstehen. Negativ, indem es heimtückig ist, uns reinziehen in neue Problematik. Ohne zu merken, dass wir eingezogen sind. Hitler heute, wenn Hitler nach Deutschland kommt, er würde ausgelacht sein. Aber heute gibt andere, die Medien, die reden über Lachen über die Christsein und alles ist Liberalität. Und wer sagte, dass Homosexualität Sünde ist, kann nicht in der EU eine zentrale Rolle spielen. Und ich kann euch sagen, in 10 Jahren, wenn Sie jemand das sagen, können Sie im Gefängnis landen, von der Bibel zu zitieren. Wir leben in dieser fließenden liberalen Gesellschaft, aber nicht eine, der wiederholt. Immer neue Probleme. Wer deutsche Geschichte, ich habe das an der Uni gelehrt, weiß, dass jede Generation andere Probleme hat. Und wer sich selber beobachtet, weiß, dass jede Lebensphase und sogar jeden Tag andere Probleme und neue Zusammenhänge bringen. Die Geschichte wiederholt sich nicht. Und das ist der Grund auch, warum die Rabbiner, weil das geht hier um Heilsgeschichte, dieses Buch nicht haben. Aber wenn sie gesehen, was für Tiefe, und das haben sie in ihr Hauskreis gesehen, was für Tiefgang in dieses Buch, die haben gesagt, wir lassen das. Auch mit diesem Fehler. Das war großzügig. Es geschieht viel Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen kann, sieh, das ist neu. Jawohl. Es ist längst vorher auch geschehen, das ist nicht so. In den Zeiten, die vorgewesen sind, man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind und derer, die hernach kommt. Ich musste euch aber sagen, ein kleiner Widerspruch zu was ich sage. In meiner Doktorarbeit habe ich gelesen, alles, was zu einem bestimmten Thema geschrieben war, seit dem 17. bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und ich entdeckte was. Und ich habe genau deswegen diese Doktorarbeit geschrieben, dass viel neue Auslegungen längst gegeben war, 200 Jahre vorher, und niemand liest die mehr. Das habe ich bewiesen, dass viel, um eine Doktorarbeit richtig in Geschichte, muss man was Neues. Und die bringen Auslegungen, die Leute im 18. und 19. Jahrhundert gebracht, die man nicht mehr liest. Und die wissen nicht, und das war der Sinn meiner Doktorarbeit, zu entlarven diese akademischen Betriebe, wo alles muss original und neu. Und das ist wenig Neues unter die Sonne in Auslegung von Geschichte. Es gibt Neue, aber viel wiederholen, was bekannt war und nicht mehr bekannt ist. In diesem Sinn hat der Prediger etwas recht.
Wann habe ich angefangen? 10 vor.
Jetzt geht's bis 9 Uhr. Ja, okay. Ich, der Prediger, war König über Jerusalem.
Warum betont er das? Warum sagt er, ich, der Prediger, ich bin der König? Ist es, weil er stolz ist?
Genau das Gegenteil. Er betont das, um zu sagen, wenn ich als der Prediger
und ich als der König das so sehen, und alles ist eitel für mich, dann ist es eitel für alle Menschen. Der König soll ein Vorbild sein. Auch seine Weisheit soll vorbildlich. Und wie ist das in Deutschland heute? Der Bundeskanzler hat seine vierte Frau. Der Außenminister hat seine fünfte Freundin. Und das gilt. Und dann die Fußballgröße, die machen alle Ehebruch und es wird alles bekannt darüber. Wie kann eine Gesellschaft existieren, wenn die Leute die Beispiel machen, der Prediger, der König, der Sohn Davids, wenn diese Menschen so ein dekadentes Leben führen? Die Gesellschaft wird in den Sumpf gebracht, und so ist das heute in Deutschland. Man braucht nur die Illustrierten anschauen, ich schaue die nicht an. Und die Fernseher anschauen. Fritz Friedrich II. Hat gesagt, der König muss ein Beispiel für das Volk. Und er war natürlich ein sehr anstrengender Beispiel. Er hat 16 Stunden im Tag gearbeitet. Ich glaube, niemand das heute. Aber je mehr Verantwortung wir haben, je vorbildlicher wir sein sollten. Und das gilt auch für Pfarrer. Und die Fälle von Ehebruch unter Pfarrer heute vermehren sich sehr stark. Und viele Pfarrer wissen gar nicht, dass das übel ist. Ihr Begier ist wichtiger als ihr Kenntnisse. Wir leben in einer dekadenten Gesellschaft. Und genau in so einer Gesellschaft braucht man Orientierung. Und Orientierung ist nur hier zu finden, in Gottes Wort. Dann ist alles nur Geschwätz, wenn man ständig Fernseher, wenn man jede Mode macht, wenn man macht, was die anderen machen. Christsein, das war ein gutes Wort von Karl Barth. Der hat gute und schlechte Worte. Wir müssen gegen den Strom sein. Christsein bedeutet heute gegen den Strom sein. Denn der Strom der Zeit ist gegen uns. Gegen Christus, gegen unser Glaube. Und wir gehen genau entgegen diesem Strom. Deswegen Christsein verlangt Charakter. Nur zu machen, weil die anderen das machen, gehen wir in die Uferlos der Sündhaftigkeit, die genauso unbegrenzt ist. Wir brauchen Orientierung, und deswegen bin ich dankbar, dass Sie gekommen, um Orientierung durch Gottes Wort zu kriegen. Es gibt keine andere Orientierung. Menschliche Weisheit hilft uns nicht. Wer sagt das? So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken und Wege. Und Paulus sagt, er macht menschliche Weisheit zu Torheit. Glauben Sie nicht die Intelligenz und die Gefühle, das ist die neue. Ich spüre, der Heilige Geist ist da. Ich spüre es tief in mein Wesen, da ist er da. Wissen Sie, im Dritten Reich, und ich habe Bilder davon gesehen, die war vornehmlich Frauen, aber nicht nur. Die Männer sind mehr verehrt durch den Rationalismus, die Frauen durch die Gefühle. Die gehen auf den Knie und beten Hitler an. Ich habe solche, ich spüre in meinem Herzen, er ist hier, was bedeutet das? Gefühle ist überhaupt keine Maßstab für Heilige Geist. Absolut nicht. Und Verstand ist auch nicht. Es gibt nur ein Maßstab, und das ist dieser Buch hier. Das Buch. Warum ist Gottes Wort der einzige Weg zum Heiligen Geist, wie alle großen Reformatoren sagen? Weil Gott schuf die Welt durch sein Wort. Weil die Propheten rufen durch das Wort zum Umkehr. Das Wort ist Fleisch geworden in Jesus. Und das Wort, die wir hier haben, ist, wo der Heilige Geist zu finden ist. Nirgendwo anders. Ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem und richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. Und jetzt hör mal diese Kritik gegen Gott. Das ist ein sehr merkwürdiger Satz und bestimmt für Ihr Hauskreis ein sehr schwieriger Satz. Solche unzählige Mühe hat Gott den Menschen gegeben, dass sie sich damit quälen sollen. Gott quält die Menschen? Das ist ein harter Satz. Ja, Gott quält uns. Warum quält er uns? Weil die Dichten und Trachten des Menschenherz ist bös von Jugend an. Und er quält uns im Sinne, dass wir selbst gequält sind an unserer Unkenntnis, unserer Unzulänglichkeit, dass wir Christus aussuchen in sein Wort. Gott quält uns. Gott ist ein heiliger Gott. Einer kommt zu mir neulich nach einem Vortrag, wo ich glaubte, dass viele neue und interessante Gedanken, aber er sagt mir was ganz anderes. Man weiß nie, wie die Leute getroffen waren. Gott ist der Seemann, nicht wir. Er hat gesagt, ich mag, wie sie die Heiligkeit Gott in den Mittelpunkt stellen, nicht seine Liebe. Weil diese Liebe ist so sentimentalisiert, dass wir sagen, Gott ist nur Liebe. Und wenn Gott nur Liebe ist, dann ist er nicht allmächtig und ist dann nicht gerecht und richtend und nicht weise. Ich lege eine große Betonung gegen den Strom auf die Heiligkeit Gottes. Denn wissen Sie, bei meinen theologischen Studien, was hängen geblieben ist vor allem, ist ein Satz von Martin Luther in die erste Römer-Auslegung 1515. Er hat geschrieben, ich zitiere, ich werde mich in die Höhle verdammen lassen, um die Gerechtigkeit Gottes. Das bedeutet, Gottes Gerechtigkeit ist mir wichtiger als meine eigene Person. Ich komme nicht zum Glauben, weil ich wollte in Himmelreich kommen, absolut nicht. Komme zu Glauben, weil ich wollte Ordnung und Sinn und Richtung im Leben haben. Nee, immer im Himmelreich kommen, das ist Selbstsucht. Dass ich in Himmelreich komme, ich betone immer, ich bin gläubig, ich komme in Himmelreich, das ist Selbstsucht. Selbstsünde. Luther sagt genau das Gegenteil. Ich werde mich verdammen lassen. Mich verdammen lassen um die Gerechtigkeit Gottes willen. Und dann sagt er, das ist der Schlüssel, zweiter Teil der Satz, wird Gott mich verdammen? Unter diesen Umständen, er sagt, niemals. Gerade dann finde ich Gottes Gnade. Gottes Gericht und Gottes Gnade sind eine unzertrennliche biblische Einheit. Und wir kommen nur zu Gottes Gnade durch sein Gericht. Und das Gericht kann alle möglichen Formen, weil das Dichten und Trachten des Menschen Herz ist böse. Wir müssen gerichten. Die härteste Gericht ist das Wort selber. Dass ich merke, ja, ich finde, du bist nicht in Ordnung. Du bist nicht in Ordnung. Und das quält mich. Hier steht sehr deutlich, dass Gott uns quält. Das quält mich, dass ich nicht in Ordnung. Ich mag vieles in mir selber nicht. Und ich möchte erlöst von das. Ich will das Gutes tun und ich tue es öfters nicht. Und meine Gedanken sind nicht immer rein und meine Worte. Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch. Glauben Sie, dass leidenschaftliche Menschen immer das Richtige sagen? Und glauben Sie, dass schweigende Menschen das Richtige tun, wenn sie nicht reden, wenn sie reden sollen, das ist genauso Sünde. Ich bin gequält und in mein Gequältsein suche ich aus der, der mich gequält hat, aus Liebe. Gott richtet mich um aus Liebe. Alle schrecklichen Dinge, die wir erleben, sind Zeichen Gottes Liebe. Vergessen Sie das nicht und lernen Sie das. Denn Menschen, die nur leben und haben alles, was sie haben wollen, wie mein bester Freunds Vater. Er hat alles, er hat keine Glaube, plötzlich starb er, in einer Sekunde hat ein Herzinfarkt, bumm, er ist hin. Er ist überhaupt nicht vorbereitet auf die Zukunft. Gott arbeitet auf uns, das nennen wir Heiligung. Wir sind hier in pietistischer Gemeinschaft, hier, das ist Heiligung. Und wenn ich sage zu euch, schaut die liebe Leute an, oh, bleibt nur wie ihr seid, ihr seid so gut und so fromm und so gerecht, ich predige sie in die Höhle. Gottes Wort richtet uns, um uns zu retten. Wissen Sie, wer das am besten ausgedruckt hat? Der große Dichter des 20. Jahrhunderts, der prophetische Jude Franz Kafka. Nein, seine Kurzerzählungen sind fantastisch. In einer Kurzerzählung berichtet Kafka, es war ein Regentag. Und er ging in eine große Kirche. Es war ein Wochentag, kein Gottesdienst. Und er geht in die Kirche und plötzlich kommt ein Geistlicher. Und er geht auf den Kanzler, denn es ist kein Gottesdienst. Und es ist ein Wochentag. Und er predigt ihm genau die Finger auf seine Wunde. Das ist Prägung. Wo wir getroffen sind und dann nicht umkehren zu dem lebendigen Gott. Gott prägt uns.
und wie wir sein Knabe denken. Er richtet uns auf seine Liebe. Und wenn wir das nicht erleben, und wenn alles nicht im Gute für uns, dann glauben wir an unser Glück sein. Dann glauben wir sind die Gute, die Kluge zu lassen, wir sind Gott in den Himmel. Oh, man riecht nicht über Hülle, was ich bei uns darüber. Das gibt ihm viel.
Das ist der harte Text in dieser. Hier, für Sie, für Ihr Hauskreis bestimmt sehr schwierig, dass Gott uns quält. Weil wir haben dieses Bild nur die süße, liebe, nette Gott. Er quält uns. Das bedeutet, er richtet uns. Er stellt seine Finger in unsere Wunde, wie Thomas in seine Wunden. Jede Probleme, die Sie haben, Verlust, Krankheit, Einsamkeit, Arbeitslosigkeit, Probleme in der Ehe, das ist alles ein Angebot Gottes Liebe. Denn Menschen kommen nicht zum Glaube, wenn es alles gut geht. Eine meiner Leinvorsitzenden Frau sagte, in Deutschland geht alles gut und alles ist satt und deswegen der Glaube nimmt stark ab. Wir brauchen irgendwo Probleme. Vielleicht ein Terroranschlag oder was. Und dann fangen die Leute zu besinnen über das Leben. Das ist das Tragische. Es ist gegen das Mensch. Es ist ein Torheit und Ärgernis, das Kreuz. Und unser Glauben ist auch ein Torheit und Ärgernis für den Menschen. Wir wollen leben, wir wollen es gut, wir wollen Wellness, wir wollen gutes Gefühl haben. Und wir sehen, wo das uns hinführt. Vergessen Sie das niemals, denn das ist eine zentrale seelsorgerliche Aussage. Alles, was wir glauben, Gottes Gericht ist ein Zeichen seiner Gnade. Er arbeitet auf uns, dass wir ihm gehören. Menschen kommen nicht zum Glauben, ich sage das als Pfarrer mit viel Erfahrung, kommen nicht zum Glauben durch die Schönheit der Schöpfung. Die Glaube wird vertieft, aber sie kommen nicht zum Glauben. Sie kommen nicht zum Glauben durch persönliche Liebe.
Nein, sie kommen zum Glauben, wenn ihre Frau stirbt, wenn sie Krebs kriegen, wenn ihr Sohn überfahren. Ihr ganzer lebenseigener Weg wird in Frage gestellt. Ich kann mich gut erinnern nach so einem Vortrag. Ein Mann kommt zu mir und schüttelt mir die Hand. Er hat gesagt, mein Sohn ist überfahren und ich bin zum Glaube deswegen gekommen. Ich weiß, das ist erschrecklich für euch, das zu hören, weil das ist Gegengesetz zu wie wir empfinden. Ein Torheit und Ärgernis ist das Evangelium. Aber das geschieht aus Gottes Liebe. Er arbeitet auf uns. Vergessen Sie das nicht. Denn wir haben mit einem heiligen Gott zu tun, der uns kennt, durch und durch, und er weiß genau, was wir brauchen. Und ich weiß sehr genau, dass ich bin der Erste zu schreien, wenn es mir schlecht geht. Ich weiß das sehr genau. Aber mit zweiten Gedanken und zweiten Denken und Erleben, dann fange ich an, das zu empfangen. Wie soll ich dich empfangen, ist nicht nur der zentrale Satz für Weihnachten. Es ist auch ein zentraler Satz für Seelsorge. Wir empfangen Gott nicht nur, indem wir sagen, schöne Schöpfung, schön in die Liebe, das ist alles mit Gott zu tun auch, das habe ich heute betont. Aber wir empfangen Gott im Leiden. Denn was war Jesu Erhöhung? Ist Jesus erhöht durch Pfingsten oder durch Auferstehung? Seine Erhöhung ist am Kreuz. Und das ist ein Leidensweg. Ein Leiden, um Sinn im Leben zu bringen. Denn das ganze Leben ist ganz eitel ohne Jesu. Sieg gegen den Tod in Leiden. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Dein Wort sind manchmal sehr hart, aber sie sind sehr hart, weil wir sind so weich geworden. Wir leben in einer sehr verweichlichen Gesellschaft, ein Wellnessgesellschaft. Wir brauchen dein bohrendes Wort, dein Wort, der Steine zerschmeißt, der Tod überwindet. Wir brauchen den heiligen Gott wieder zu erkennen, damit wir gequält und gerichtet sind und den Weg zu deiner Liebe, dein Gnade, dein tägliche Führung. Du bist ein merkwürdiger Gott für uns, ein Torheit und Ärgernis ist die Zentrum dein Wesen, dein Kreuz. Und nur dieses Kreuz macht unser Leben sinnvoll. als sie ein Antwort auf den Tod. Du hast den Tod getötet und damit die Eitelkeit und Sinnlosigkeit dieses Welt überwunden. In tiefster Leiden, in tiefster Not, in tiefster Verlassenheit. Wir loben dich und wir preisen dich. Denn du bist der große Überwinder, die Überwinder von Sünde, Teufel und Tod, mein Überwunder und mein Gott. Amen. Ich hoffe, dass Sie alle erschreckt, denn das ist der Japanisch-Schocktherapie, oder? Ja.
Aber Sie schauen nicht erschreckt, das ist auch gut. Ja. Ich sage was über die Bücher. Ja.
Soll ich jetzt, oder?
Oh ja, ein bisschen. Ja. Ja. Ja, schauen Sie. Schwäbisch, eine Stunde.
Die Stunde ist zu Ende.
Und Jaffins Herz schlägt schwäbisch. Ja.
Genau 9 Uhr.